Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW.
Hallo zusammen, dies ist eine neue Folge, ich meine, lieber Martin, die 14. Folge von unserem Podcast Von jetzt auf gleich, der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ich bin Jeanette Gusko, ich bin Autorin, ich bin Managerin und Führungskraft und ich beschäftige mich immer wieder auch mit Transformation, genauso wie du, Martin, richtig? Wer bist du denn?
Genau, ich bin Martin Florak, Politikwissenschaftler und habe die Freude, den Podcast als Co-Host zu begleiten und gleich sozusagen zwei Traditionen mit aufzugreifen und sie ein bisschen zu brechen. Die eine Tradition ist, wir haben zwischendurch eine Folge gemacht, das war eine Sonderfolge, bei der Jeanette leider nicht dabei war, Sonderfolge Thüringen und Sachsen, da knüpfen wir an. Und das ist die eine Ausnahme von der Tradition. Die zweite ist, dass wir immer eine Frage haben, die wir aus dem vorhergehenden Podcast rüberretten. Und das Interessante ist, dass diesmal die Frage, die wir beim letzten Mal mitgenommen haben, sich anbietet, damit zu starten und sie nicht erst hinten raus wieder aufzuwärmen. Denn Klaus Dörre, mit dem wir die vorletzte Folge aufgenommen haben, hat die Frage uns mitgegeben und das ist eigentlich die Steilvorlage für unsere heutige Runde. Es ging nämlich auch um die Wahlen in Ostdeutschland und er hat gesagt, wie gehen wir denn eigentlich damit um, falls oder wenn die AfD stärkste Kraft in einem oder mehreren dieser ostdeutschen Länder wird, und er hat auch den Begriff der Schicksalswahlen gewählt. Und das ist eigentlich eine wunderbare Steilvorlage für unsere heutige Folge.
Und unsere heutige Gästin, die ich begrüßen darf, ist Katharina Göring. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Jeanette, hallo Martin. Schön, dass ihr mich habt.
Wunderbar. Katharina, lass mich dich kurz vorstellen, denn Katharina ist Wendekind. Du bist 1977 in Ost-Berlin geboren. Dein Hintergrund ist in der Softwareentwicklung. Das hast du gelernt und verfeinert. Und heute bist du Organisationsentwicklerin, hilfst Organisationen also dabei, sich kontinuierlich und auch gut aufzustellen. Wir kennen uns schon ein wenig länger, denn du bist Mitgründerin des Vereins Netzwerk Dritte Generation Ost, in dem auch ich aktiv bin. Und das prägt eben auch sehr stark deine Perspektive. Eine andere Perspektive, die du mitbringst, ist, dass du in einem Pfarrershaushalt groß geworden bist und auch heute weiterhin Familie hast in Thüringen und in Ost-Berlin, die eben auch sehr stark in der Friedens- und Bürgerbewegung in der DDR aktiv waren. Und heute, das ist aktuell, bist du Initiatorin der Ost-West-Räume. Das ist ein Dialogformat, damit Menschen mit Ost- und West-Hintergründen miteinander besser ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen und darüber auch mehr miteinander und voneinander erfahren. Herzlich willkommen, Katharina. Schön, dass du da bist.
Danke euch.
Und wie hältst du es denn mit der Schicksalswahl?
Ja, wie halte ich es? Also erstmal, jeder, der so ein bisschen die Wahlen und die Wahlprognosen verfolgt hat, konnte natürlich irgendwie schon erahnen, was da auf uns zukommt, und sehen, dass das jetzt wahrscheinlich nichts Unvorhergesehenes ist. Deswegen würde ich denken, ja, gerade natürlich im Osten, ne, sehe ich, dass die Angespanntheit größer wird. Und natürlich auch bei mir selber, ich kann ja auch nur von mir ausgehen, merke ich schon, dass da auch Angst hochkommt, wenn ich mir die Zahlen angucke und mich auch natürlich Frage, wie soll das weitergehen? Wo sind da gute Koalitionen möglich? Wie kann gut regiert werden? Und natürlich, ich bin ja auch viel im Ehrenamt unterwegs und sehe natürlich auch, dass viele Menschen, die zivilgesellschaftlich unterwegs sind, sich große Sorgen machen um ihr Engagement und ob das weitergehen kann. Und ich habe aber ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass es so ein wie jetzt erst recht, jetzt wird nochmal alles mobilisiert. Ich sehe ganz viele Menschen, die plötzlich anfangen, sich zu fragen, wie kann ich mich engagieren, wo kann ich noch viel mehr machen, wo erreiche ich Menschen, und das stimmt mich fast schon hoffnungsfroh, auch wenn wenn irgendwie das Gefühl ist, man müsste ja jetzt ganz deprimiert nur sein, aber ich merke selber bei mir, dass ich sehe, wie viel da plötzlich auch aktiviert wird und wie viele tolle Menschen sich Gedanken machen um, was können wir jetzt machen, und das ist eigentlich was, wo ich denke, ja toll, ich sehe auch Hoffnungsschimmer und ich sehe auch, dass da viel gerade Energie in Zivilgesellschaft reingegeben wird.
Absolut. Ein Aspekt, den ich da immer sehe, ist, wenn der Leidensdruck halt steigt, ne, oder der Veränderungsdruck oder was ich da auch so raushöre bei dir, dann ist es ja auch immer so, dass A, auch vielleicht anderen Menschen Führung zugetraut wird als in der Vergangenheit. Also das ist ja so eine Sache, die wir sehen, ne, dass dann tendenziell Frauen, ne, stärker führen können, oder auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Das ist so ein Aspekt, den ich da spannend finde. Und der andere ist, ich meine, wann haben wir denn breit in der Gesellschaft das letzte Mal wirklich über Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit oder Freiheit, was es für uns bedeutet, oder demokratische Institutionen diskutiert? Ja, also breit in unserer Gesellschaft war das ja eher immer als gegeben. Ja, und jetzt kommt vielleicht genau der Moment zu sagen, nee, so gegeben ist das gar nicht. Und Demokratie geht halt in alle Richtungen und ist eben nicht nur
ja,
Recht,
wir versuchen ja so ein bisschen eine Art alltagsweltliche Martin. Grundierung vielleicht reinzubekommen. Und ich will mal zwei Sachen aufspießen und dir mal zuspielen, Katharina, was du davon hältst. Ich fand diese aus meiner Sicht Überhöhung zum Thema Schicksalswahl für den Osten eigentlich einen eigentümlichen Anachronismus im Vergleich zu dem, was ich sonst politisch in der Aufmerksamkeitsökonomie unterstellen würde, nämlich dass eigentlich faktisch sich niemand so richtig für den Osten interessiert. Ja, also es war jetzt der Zufall des Wahlkalenders, das kann man sozusagen künstlich dramatisieren. Jetzt gucken wir alle hin, aber ehrlich gesagt, wer hätte jetzt ernsthaft in den letzten zwei Wochen systematisch nachverfolgt, was eigentlich in Erfurt und auch in Dresden gemacht wird zum Thema Regierungsbildung? Faktisch interessiert es eigentlich niemanden, sondern es wird behauptet, das wäre jetzt schicksalhaft und spätestens am Dienstag nach der Wahl interessiert sich niemand für die Niederung der Landespolitik. Und jetzt würde ich sagen, auch in gewisser Weise auch mit Fug und Recht, weil wo ist eigentlich das Gestaltungspotenzial von Landespolitik? Ja, vielleicht ist es auch eine völlige irre Zuschreibung dieser Diskussion. Aber kommt das sozusagen in Ostdeutschland in deiner Beobachtung als Defizit an oder ist das einfach gelebte Realität vieler Landespolitiker? Und ich will mal eine andere Vergleichsdimension mit dazu nehmen, weil wir haben ja so eine Ost-West-Debatte und dann haben wir so Vergleichsdebatten und da taucht dann immer das Saarland auf, ja? Also so groß, Waldbrand so groß wie das Saarland oder doppelte Fläche des Saarlandes oder die Hälfte der Fläche des Saarlandes. Was man aber nie hört, ist, dass die Saarländer sich darüber beklagen, dass nicht alle Ostdeutschen schon mal im Saarland gewesen sind, um das Saarland kennenzulernen. Also wie viel davon ist sozusagen ritualisierte, irgendwie verselbstständigte Debatte eines Ost-West-Diskurses, der irgendwie freigedreht hat. Das wäre jedenfalls meine Wahrnehmung. Würde mich interessieren, wie du das einordnest.
Aus meiner Perspektive, ehrlich gesagt, freue ich mich, dass da mal hingeguckt wird. Ich freue mich für die Ostdeutschen und ich freue mich auch, weil ich merke, dass was ich in Ostdeutschland jetzt beobachte, ist auch anhand dieser Aufmerksamkeit, merke ich auch, dass Menschen im Osten sich selber plötzlich anfangen zu beschäftigen mit ihrer Identität und den Wahlergebnissen und natürlich auch dem Verhältnis sozusagen von Ost-West. Und wahrscheinlich hast du völlig recht. Und ich denke, auch wenn anderswo gewählt wird, wird da gar nicht so deutschlandweit drauf geguckt. Und das ist hier jetzt anders, weil es eben irgendwie so eine Überhöhung gibt, der Osten wählt. Und das ist eine ganz einschneidende Sache. Aber ich habe dazu sozusagen auch eine Art von Freude, weil ich merke, dass das auch eine Bewegung in Gang setzt, eine Bewegung des Beschäftigens mit diesem Thema, so lange nach der Revolution zu sagen, hey, was ist denn da eigentlich noch? Gibt es da noch Unterschiede? Auch diese natürlich ein bisschen unsichere Frage, was ist denn da los bei euch? Irgendwie gefällt sie mir auch, obwohl ich diese Unsicherheit merke, weil ich denke, ja, das ist doch toll, endlich gucken wir uns mal die Sachen an. Und das gilt nicht nur für Westdeutsche, sondern auch für Ostdeutsche, die ja jetzt auch sozusagen gezwungen werden, mal hinzugucken, gerade was passiert in unserem Land, ne? Und dann kann man sich ja auch dazu beziehen und verhalten und eine Meinung bilden, was vielleicht lange auch für viele Gruppen vielleicht gar keine Meinung hatten und jetzt aber irgendwie auch sich eine Meinung bilden müssen zu dem, was passiert.
Darf ich nochmal kurz nachfragen, weil ja, du hast jetzt aus meiner Sicht oder implizit drei verschiedene Diskussionen angetippt, wozu das eigentlich dienen kann. So, ja? Also wo ist es das Streben nach Aufmerksamkeit für Ostdeutschland? wäre ja die eine Nummer. Ja? Wir wollen gesehen werden, wir wollen gehört werden. Wenn das der Fall wäre, ist ja das Reizreaktionsschema super. Dann bleibt dir ja förmlich nichts anderes, als die AfD oder BSW zu wählen, weil nur so ist ja sozusagen unmittelbare Aufmerksamkeit und bundespolitischer Scheinwerfer gewährleistet. Weil wenn man andere Parteien wählt, wen kümmert es dann? Ja? Also müssen wir sozusagen genau das Reizreaktionsschema bedienen. Zweite Diskussionslage könnte anders sein. Diese wieder aufgewärmte Diskussion zu ostdeutscher Identität, ja oder nein? Ne? Also können wir es personalisieren, Oschmann versus Kowalczuk, so ein bisschen mutet das ja an. Also der Streit darum, wie ostdeutsch ist der Osten und wie anders ist der Osten eigentlich? Ist das die zweite Debatte, die da aufgemacht wird? Oder, das taucht ja auch manchmal in der Diskussion auf, geht's um Policy? Also geht's darum, dass ostdeutsche Wählerinnen und Wähler wollen, dass andere politische Entscheidungen getroffen werden, und zwar in ganz knallharten Politikfeldern. Und in dieser Unterscheidung wollen wir eine andere Migrationspolitik, wollen wir eine andere Klimaschutzpolitik, wollen wir eine andere Industriepolitik und so weiter. Das sind ja drei völlig unterschiedliche Diskussionen. Und mich würde total interessieren, was du eigentlich denkst, was ist sozusagen die Motivlage ostdeutscher Wählerinnen und Wähler? Was wollen die eigentlich? Wollen die Aufmerksamkeit, wollen die Policy-Differenz oder wollen sie ihre Identitätsfragen klären?
Ja, ich glaube, die wollen alles, ne? Also es kann man gar nicht so differenzieren, sondern das ist ein ganz komplexes Bild, wo ganz viele Sachen davon richtig sind und aber auch nicht für jeden richtig sind. Also ja, es gab ja immer mal dieses Jahr, die wählen alle nur aus Protest, und so kann man das auch nicht stehen lassen. Und trotzdem ist da bestimmt auch was dabei von, hey, guckt auch doch mal hier hin. Guckt doch mal an, was hier passiert ist in den letzten 30 Jahren. Und trotzdem ist das nicht die ganze Geschichte, ne? Also, sondern da gibt's all diese Stränge haben eine Berechtigung, also angeguckt zu werden, aber sie erklären nicht alles. Also es gibt nichts, wo alles mit erklärt wird. Aber genau das ist, glaube ich, diese einzelnen praktisch Fäden aus diesem Wollknäuel mal zu gucken. Ich habe so einen Wollknäuel und jetzt ziehe ich die mal alle auf und leg die mal nebeneinander. Das macht total Sinn, weil alles davon irgendwie eine Berechtigung hat, sich mal anzugucken.
Mhm. Ich finde super spannend, halt bei genau diesen drei Fäden zu bleiben, ne? Weil meine Vermutung wäre, dass die Aufmerksamkeitskarawane weiterzieht. So, also ähnlich wie wir das bei Thüringen und Sachsen gesehen haben, wo Menschen eben gerade nicht wissen, ne, wie sieht es mit Koalitionsgesprächen aus. Obwohl es ja insofern interessant wäre, bei der Debatte, wie kann überhaupt eine Koalition aussehen und wie stabil könnte die auch wirklich tragen, mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel. Aber da hätte ich den Eindruck, ne, wenn man das mal auseinanderklamüsert, dass da der Wunsch nach kontinuierlicher Aufmerksamkeit, schaut mal in den Osten fern von Wahlen, schaut mal in den Osten fern von Gedenktagen. Ich habe den Eindruck, obwohl es so viel Aufmerksamkeit jetzt gab, dass sich die nicht kontinuierlich, auch nicht in dieser Höhe, ne, aber auch nicht kontinuierlich wird weitertragen lassen. Da würde ich gern von dir hören, ob du da einen anderen Eindruck hast. So. Und vielleicht von Fragen von Policy. Ist ja schon die Frage, also was treibt Menschen fern von, ne, Unzufrieden und, ne, Negativität, die da immer auch einen Ausdruck in der Debatte auch findet, scheinbar, was treibt sie um? Also sind das Fragen zu Russland, die anders, ne, vielleicht auch nochmal spezifischer ostdeutsch wirklich diskutiert werden? Sind das Fragen von Vermögen? Ja, also wir wissen von einer Studie aus 2022, dass in Westdeutschland pro Kopf 9-mal mehr steuerpflichtiges Vermögen weitergegeben wird, vererbt wird, als im Osten. Das heißt, haben wir hier eigentlich immer wieder, vielleicht passiv-aggressiv, ja, eine Auseinandersetzung über Vermögen oder nicht, ne? Also vielleicht kannst du noch mal ein bisschen tiefer bohren von deinen Erkenntnissen, vielleicht auch aus dem Dialogformat. Was sind denn vielleicht auch Policy-Fragen, die Ostdeutsche anders umtreiben oder wo sie eine andere Perspektive zu haben?
Vielleicht erstmal mit der Aufmerksamkeit. Ja, also jetzt ist gerade große Aufmerksamkeit. Die gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit, gab es ab und zu mal so Peaks. Aber ich erlebe das in meinen Workshops und Formaten. Und da treffen ja Menschen zusammen, die sich für das Thema schon interessieren, dass ganz oft gesagt wird, der Osten hat mich noch nie interessiert. Also ich weiß nichts über den Osten. Ich kenne eigentlich wirklich niemanden aus dem Osten und ich war auch noch nicht da. Und das ist jetzt irgendwie was Neues, dass ich überhaupt mal auf den Osten gucke. Und das zieht sich, glaube ich, durch. Also dass es doch, ja, abgesehen von Wahlergebnissen recht wenig Aufmerksamkeit In meinem Umfeld gab es mal einen Workshop auch zu Ost-West, wo es so eine Aufstellung gab. Und da wurde dann gesagt, der Osten guckt in den Westen und der Westen guckt nur auf sich. Und das konnte man sehen an der, wie sich die Menschen in dem Raum aufgestellt hatten mit ihren Hintergründen. Und ich frage mich auch, warum sollte man aus dem Saarland sich jetzt wahnsinnig groß für den Osten interessieren oder in Rheinland-Pfalz? Ist ja auch die Frage, hat es nicht auch Berechtigung, sich nicht dafür zu interessieren, weil es ist ja doch vielleicht nicht die Lebensrealität, sich mit dem, ja, mit irgendwie ländlichem Brandenburg zu beschäftigen, wenn man in Frankfurt lebt. Genau. Und die Frage der Policies, das ist jetzt nicht mein direktes Erleben, weil ich natürlich in einem Umfeld und auch in einer Familie lebe, die vielleicht auch ein gewisses Unverständnis teilweise darüber mitbringt, was zum Beispiel Menschen umtreibt, die AfD wählen oder Sarah Wagenknecht, und kann da auch nur so ein bisschen konstruieren, was das sein könnte. Und ich glaube schon, dass natürlich durch auch die Sozialisierung mit in der DDR-Zeit mit Russland da nochmal, wenn man jetzt auf den Krieg guckt, da nochmal so noch ganz andere Nuancen mit reinkommen, sage ich mal, die vielleicht ausschlaggebend sind für das, was da auch gefordert wird, ne? Und was vielleicht sozusagen anders ist von dem, was sonst ansonsten in Westdeutschland über den Krieg gedacht wird.
Was ja aber auch nochmal interessant ist, ne? Weil wenn man jetzt sozusagen, gilt sowohl für Brandenburg als auch für die beiden anderen Länder, sich mal anguckt, was dann da so genannt wird, auch wenn da viel soziale Erwünschtheit natürlich drinsteckt, sozusagen, was ist wahlentscheidendes Thema, dann mutet das ja manchmal auch wie ein bisschen eine erfundene Geschichte an. Es sei jetzt sozusagen die Ukraine-Frage und das wäre entscheidend. Und dann ist es die Migrationsfrage, sondern dann hat Spitzenwert ist sozusagen soziale Gerechtigkeit als Thema gewesen. Da reden wir über, keine Ahnung, Mitte 20er-Werte, ne, für die Nennung an wahlentscheidenden Themen. Und dann kommen die anderen so bruchstückhaft hinten ran. Aber die Idee, es wäre jetzt die Haltung zu Russland oder es wäre die Migrationsfrage, die Wahl entschieden hätte, ist natürlich auch hochgradig unterkomplex, ne, und geht dann irgendwie unter in dieser Geschichte, die man sich so selber erzählt. Ich wollte noch mal kurz in die andere Richtung blicken und dich noch mal fragen, auch gerade mit diesem Ost-West-Kommunikationsblick. Ich finde, dass ein Teil des Schwierigen ja gerade ist, dass wir sozusagen Richtung Osten gucken und gucken, was macht der Westen jetzt eigentlich mit dem Osten? Mich würde mal die andere Sicht interessieren, weil ich habe mich auch beim Buch von Dirk Oschmann oder bei dem Gedanken ertappt, wäre nicht eigentlich auch der Spin interessant, haben wir es mit einer Erfindung des Westens durch den Osten zu tun? Also was wissen eigentlich die Ostdeutschen über Westdeutschland? Was begegnet den Westdeutschen in euren Gesprächsrunden an Ostdeutschen Einstellungen, Vorstellungen, auch Ressentiments gegenüber dem Westen, wo sich Westdeutsche verwundert die Augen reiben und sagen, liebe Leute, ihr kennt euch aber verdammt schlecht aus bei uns oder so, ja? Wir gucken mal in die andere Richtung zurück. Was begegnet dir da so bei solchen Kommunikationen, ne? Und auch in dem eigenen Erleben des Westens?
Ja, also natürlich spannend. Vor allen Dingen, du fragst ja jetzt jemanden aus der Wende-Generation, also der Wendekinder. Und wenn ich da meine Freundeskreise in Thüringen und Berlin auch angucke, selbst in Berlin, dann gibt es da wenig, vor allen Dingen Frauen, aber auch wenige Männer, die nicht lange Zeit in Westdeutschland gelebt haben oder sofort, also zum Studium in den Westen gezogen sind. Die meisten sind noch da, wenige sind zurückgekommen. Berlin ist manchmal noch ein bisschen eine Ausnahme, da sind tatsächlich wieder einige. Und deswegen natürlich jetzt in meiner Generation würde ich schon sagen, dass wir sehr sprachfähig sind über den Westen, weil die meisten lange im Westen gelebt haben oder es noch tun und natürlich auch viel sozusagen zu Hause erzählen. Und dann gibt's aber auch, genau wie du sagst, die Generation, die natürlich keine eigenen Erfahrungen in Westdeutschland gemacht hat, sondern nur mit Westdeutschen, in der Mehrheit mit Westdeutschen, die natürlich in Ostdeutschland, nach Ostdeutschland gekommen sind und Führungspositionen zum Beispiel übernommen haben oder wichtige andere Positionen übernommen haben. Und das prägt natürlich auch so ein bisschen dieses Bild von wie ist denn der Westdeutsche, ne? Also, ne, von dem, was, wie sie auch, welche Erfahrungen sie natürlich gemacht haben in den 90ern und bis heute sozusagen oder eben in ihrer Erwerbstätigkeit für Erfahrungen gemacht haben.
Ich finde das einen super spannenden Aspekt, also wo auch Stereotyp Annahmen getroffen werden. Ich denke, das ist in jedem Fall der Fall. Also auch da gibt es ja so ein paar Hinweise darauf, ne? Also diese Zuschreibung von Hochmütigkeit in Teilen oder Arroganz, ne? Und sicherlich auch Reichtum so, also dass das so ein paar Aspekte sind. Und ich fand es spannend, wie du nochmal aufgespießt hast, gerade Katharina, also wie Ostdeutsche, Westdeutsche auch in Ostdeutschland erleben. Und das ist ja häufig auch in Führungspositionen, ne? Also insofern muss man natürlich gucken, ist das dann Westdeutsch oder ist das sozusagen eigentlich eher die soziale Frage, die sich da zeigt, aber ich habe schon den Eindruck, dass die doppelte Sozialisation, zumindest bei Wendekindern, ne, dazu geführt hat, dass sie eben den westdeutschen Kanon gelernt haben. Ja, also der hat dann vielleicht auch nochmal Martin eine Nord-Süd-Dimension mit drin. Also, dass wir über Bayern mehr wissen als über Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein. So, also die Verzerrung sicherlich auch. Aber das ist schon nochmal interessant, darüber nachzudenken, welche Aspekte vielleicht auch, ne, von ostdeutscher Sozialisation in die Westbetrachtung mit einfließen. Also so ein Stolzmoment ist ja immer wieder, sind ja immer wieder Fragen auch von Gleichberechtigung, die man hört, oder die Art und Weise, wie auch Gesundheitssystemen organisiert werden kann. Ne? Darüber, Katharina, finden aber nicht so richtig Debatten statt, oder? Also bei eben genau dieser Frage, wie könnte ein Bildungssystem, welches zugänglich für alle ist, wirklich aussehen? Oder wie könnte eine dezentrale ländliche Gesundheitsversorgung aussehen, ne? Wo man ja auch annehmen könnte, dass Ostdeutsche darüber einige gute Ideen hätten.
Obwohl ich schon sehe, dass diese Debatten geführt werden, aber irgendwie immer mit so einem Gefühl, naja, was können wir da schon ändern oder was können wir da schon beitragen? Wir hätten zwar gerne, also schon noch immer ich merke schon im Osten, dass viel auch noch gerne so eine Utopie mit sich tragen und sagen, hey, wir würden doch gerne irgendwie in einer besseren Welt, aber auch so ein Gefühl von, wir wissen gar nicht mehr, wie das jetzt sein kann, ne? Oder wie wir das ja machen könnten.
Ich versuche mir vielleicht mal so ein bisschen Gefühl oder auch ein Ressentiment auf der anderen Seite mal zu skizzieren zu der Frage, wie viel Aufmerksamkeit vielleicht diese Art von ostdeutscher Nabelschau auch der Sache gut tut. Ich spieße es mal an zwei Sachen auf. Aus meiner Sicht steckt auch ein ganzes gerütteltes Maß an selbstverschuldeter Unmündigkeit da drin. Also sich sozusagen zum Opfer zu stilisieren, sozusagen die Opfer von Kolonialisierung durch den Westen. Und spätestens, wenn man vielleicht auch nochmal die Frage stellt, wie viele Ostdeutschland gibt's denn eigentlich, scheint das ja auch bei diesen Wahlergebnissen auf. Also es begegnen mir jetzt zuletzt auch nochmal, wenn man sich mal die makroökonomischen Daten für Brandenburg anguckt und man vergleicht zum Beispiel mal mit Teilen Thürings oder so, dann haben wir es ja mitnichten mit irgendeinem Failing Economy oder sowas zu tun, sondern da zeigen ja viele Makrodaten in eine super Richtung, da würden sich manche wirklich die Finger nachlecken. Und trotzdem verselbstständigt sich die Story, mein Gott, wir sind ja sozusagen so unterprivilegiert und alles ist so schrecklich, alles geht den Bach runter. Also das ist ja eine totale Entkopplung. Zweite Beobachtung dazu, spiele ich dir auch zu. Jetzt sende ich sozusagen hier aus dem Ruhrgebiet. Ne? Da haben wir sozusagen all das dieses ostdeutschen Diskurses nicht. Wir reden nicht über abgehängte ländliche Regionen, sondern wir reden über Metropolregionen, urbane Räume. Die Frage des Abgehängtseins, da kann das Ruhrgebiet aber locker mitsprechen. Ja? Und auch bei der Frage, wie viel Aufmerksamkeit wird denn diesen Problemen eigentlich zugeschrieben? Wir haben Kommunen, die in einer Altschuldenfalle ohnegleichen sind. Wir haben verfestigte Armutsmuster. Da macht man sich in manchen Teilen Ostdeutschlands nicht den Hauch einer Ahnung von. Und es fehlt dann sozusagen auch noch total verkommene Infrastruktur. Trotzdem kommt hier niemand auf die Idee, permanent danach zu rufen, dass jetzt irgendjemand wahlweise das Ruhrgebiet irgendwie rettet oder besonders wahrnimmt oder die Identität stärkt. Und erst recht niemand auf die Idee, irgendwelche mehr oder weniger irrlichternden deutschnationalen bis rechtsradikalen Gruppierungen zu wählen, um diesen Schrei nach Aufmerksamkeit auszuleben. Also was trägt sozusagen diese ostdeutsche Debatte selber dazu bei, dass das so irgendwie auch überdreht und so immer nur mit 0 und 1, schwarz und weiß geht?
Ja, ich fange mal vielleicht mit, weil das sind ja so mehrere Fragen, ne? Ich fange mal mit dieser, mit, du hattest es, glaube ich, Entkopplung von eigentlich ökonomischer Situation an, ne? Und dass trotzdem so dieses Gefühl ist, wir sind Opfer und du sagst ja, dass wenn man sich das anguckt, dann dann stimmt es auf jeden Fall ökonomisch vielleicht nicht, nicht so, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und ich bin ja auch Collective Trauma Facilitator, also beschäftige mich viel mit kollektivem Trauma, besonders in diesem kollektiven Trauma der Nachwendezeit. Also wie Trauma ja entsteht und gerade kollektives ist, wenn so ganz viele Menschen miteinander große Erfahrungen von emotionaler Überlastung erfahren haben, die nicht verarbeitet werden konnte. Und was ich so sehe, ist, dass in den letzten vielen Jahren einfach diese 90er Jahre und ja, ich weiß, auch da wird viel drüber geredet, wie nicht richtig verarbeitet werden konnten, nämlich diese Erfahrung von ich werde arbeitslos. Man muss dazu sagen, in der DDR, also arbeitslos zu werden, ist sozusagen das Schlimm, also das ist wie das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist sozusagen wie, wir waren ja in einem Arbeiter- und also Staat, in einem Arbeiter- und Bauernstaat. Wir haben uns sozusagen, die DDR, da haben sich ja viele Menschen durch identifiziert mit Arbeit. Und wenn man dann Arbeit verliert, dann fällt es nochmal auf was ganz anderes, ne, weil das auch wirklich so wirklich wie unwürdig sein fällt und eine große Hilflosigkeit. Und was ich oft beobachte, ist, dass durch diese fehlende Aufarbeitung und diese fehlende Verarbeitung ganz oft so, da braucht man nur sowieso reinpieksen und dann macht's puh, und dann fallen Sätze auf dieses Gefühl von damals. Ja, dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit, der Hilflosigkeit, nicht so richtig wirksam sein zu können. Und da kommt so ein bisschen vielleicht dieses Bild des Opfers her, ne? Also dieses, ich arme, aber das kommt eigentlich aus diesem Platz, das ist so meine Erklärung, dieses, dass da wieder Gefühle hochkommen, die viel mit der Nachwendezeit zu tun haben. In der Organisationsberatung würden wir vielleicht sagen, die sind nicht situationsangemessen. Ne? Also die haben nichts mit der heutigen Situation zu tun. Und ich kann, das sehen wir auch an den Wählerinnen, dass sozusagen auch Menschen, die aus guten Vierteln oder die wirklich vermeintlich alles haben, ökonomisch gesehen, und trotzdem AfD wählen oder, und da geht's gar nicht so sehr um, habe ich das? Und oder habe ich genug? Und gleichzeitig muss man ja auch trotzdem sehen, was, und Jeanette hat es ja vorhin erwähnt, was die Statistiken auch sagen, eben zu, also sind Menschen mit ostdeutschen Wurzeln in Machtpositionen vertreten, in Elitenpositionen, das Erbe, erbe ich mal was, sozusagen habe ich als Ostdeutscher die gleichen Startchancen wie jemand, der im Westen lebt. Und das ist ja stereotypisch, ne? Da will ich jetzt nicht irgendwie das Ruhrgebiet mit Brandenburg oder so vergleichen. Also, ne, weil es da gibt's, also urban und Stadt, da kann man natürlich wiederum genau diese Parallelen ziehen. Urbaner Raum in manchen Regionen in Westdeutschland kann man wahrscheinlich auch sehr gut mit urbanem Raum in Ostdeutschland vergleichen, was so die Struktur, also strukturell angeht, ne? Oder was da geändert, sich in Zukunft verändert werden muss, damit es da weitergehen kann.
Warum ist das denn bei den Gruppen auch aktivierbar oder reaktivierbar, die gar keine Wendeerfahrung haben? Weil das war ja zuletzt auch ein Dreh, ne? Also jetzt kann man sagen, gut, da reden wir jetzt auch über nicht riesige Zahlen, vielleicht muss man das auch mal ein bisschen relativieren. Wie viele junge Wählerinnen und Wähler gibt es dann eigentlich bei diesen Landtagswahlen? Über was für absolute Zahlen reden wir? Aber gerade deren Wahlverhalten ist ja auch durchaus problematisiert worden, ne? Also da sind sozusagen die Krisen erfahrenen oder krisenbelasteten jüngeren Generationen, die ein besonders ausgeprägtes Sicherheitsempfinden haben und deswegen jetzt möglicherweise auch zu autoritäreren Einstellungen neigen und das dann auch in Wahlverhalten dokumentieren. Aber das sind ja jetzt alles dann durchaus auch Kohorten, von denen die diese Art von Nachwendeerfahrung nicht nur nicht erlebt haben, sondern zum Teil ja nicht mal die 90er Jahre mit den Verwerfungen ökonomischer Art, die der Osten erlebt hat. Warum ist das bei denen so aktivierbar? Weil die Story der älteren Traumatisierten so gut ist, weil sie so gut verfängt, weil es eine bestimmte Gruppe von Menschen ist, die sozusagen in Ostdeutschland verblieben ist, aber das nur ein Ausschnitt ist, weil die anderen, wie du eben gesagt hast, vielleicht auch noch im Westen hängen oder da hängen geblieben sind, nicht zurückgegangen sind. Woran liegt dieses Aktivierungsmuster?
Also ich glaube, da gibt es auch verschiedenste Erklärungen, ne? Also einerseits natürlich auch, Trauma ist ja auch transgenerational, also es wird vererbt und ich kann auch in Familiensystemen als Kind sozusagen auf das Trauma der Eltern und Großeltern zugreifen und das merken. Und ich erlebe es viel in Gesprächen. Wir machen ja in der dritten Generation auch viele Events zusammen mit Studierendenorganisationen. Und wenn ich dann mit denen rede, dann machen die gleichen Erfahrungen als Ostdeutsche in Westdeutschland wie ich in den 90ern und 2000ern.
Sag mal, was berichten die dann? Also was kommt dann? Mhm.
Ja, also natürlich sind es oft Demütigungserfahrungen, ne? Also Demütigungserfahrungen im Sinne, dass man als Quoten-Ossi vorgestellt wird, weil man immer noch der Einzige ist im Studiengang oder weil man der Einzige ist, der in einem Stipendienprogramm aus Ostdeutschland kommt oder in irgendwelchen wichtigen Gremien ist ganz offensichtlich, dass es hier nur ein oder zwei Ostdeutsche gibt und das nicht repräsentativ ist zur Prozentzahl der Ostdeutschen. Oder dass man Mitstudierende in Leipzig hat, die aus dem Westen kommen und die sagen dann, ich studiere in Leipzig, weil meine Eltern haben diese Eigentumswohnung hier gekauft. Und deswegen ist es ja ganz praktisch für mich. Und das sind natürlich so einzelne Geschichten, aber die verfangen sich, ne? Also die machen so ein Gefühl von, hier ist doch eben, wir sind doch eben nicht ganz gleichgestellt sozusagen. Oder scheinbar gibt es Kreise, wo Menschen mit ostdeutscher Herkunft sehr wenig vorhanden sind oder wo es einfach schwieriger ist, reinzukommen. Und ich glaube, dass diese Erzählungen, diese Narrative setzen sich natürlich fort, ne? Solche Erfahrungen, die man macht, die fallen ja auch wieder auf so einen Platz, wo es dann so stecken bleibt und nicht genug verarbeitet werden kann, auch wenn es vielleicht, ne, also sozusagen so Einzelgeschichten sind, aber diese Einzelgeschichten machen irgendwie richtig was aus. Die wirken viel stärker, als es wahrscheinlich eigentlich angemessen wäre, ne?
Mhm. Ja, super interessant, was du von kollektiver Traumabewältigung auch besprichst. Es gibt ja bei der Opferidentität immer auch die Täteridentität und wie eigentlich beide intergenerational so etwas wie Chancengerechtigkeit, ne? Also eben genau, wir haben die gleichen Möglichkeiten zu studieren oder so, auch immer noch im Weg steht, ne? Also je nachdem auch welche Identität deine Eltern oder Großeltern in der DDR innehatten, waren sie widerständig oder waren sie zurückgezogen, waren sie immer wieder angepasst und wollten durch ihr angepasstes Verhalten dir, ne, eine Zukunft zu ermöglichen. Da ist ja auch ganz viel, wir haben gelitten, damit du es mal besser haben musst und so, ne? Also wie das sozusagen immer wieder der Boden ist, unter denen alle neuen Eindrücke, ne, so verstehe ich dich richtig, unter denen sozusagen alle neuen Eindrücken immer wieder neu überformt werden. Und neben dem, Martin, was du auch fragtest, haben wir weiter auch starke Abwanderungsbewegungen, ne? Wir haben ja weiterhin Abiturjahrgänge, wo von 30 Leuten 25 gehen. Also wir haben ja weiterhin auch Abzug, ne? So, und eben dann auch Fragen, die dann zu Heimat oder ähnlichem verfangen, finde ich, kommen, oder hörte ich da jetzt nochmal so ein bisschen raus und wollte ich deswegen nochmal mit reinbringen. Nichtsdestotrotz haben wir ja die Frage, der Punkt Eigenverantwortung, den finde ich so wichtig. Und ich weiß, dass wir uns den im Netzwerk ganz häufig stellen. Ne? Also mit der Anerkennung, okay, auch eine DDR-Sozialisation war mit einem Rückzug ins Private verbunden, der heute auch weitergetragen wird, ja, mit gleichzeitig einer super hohen Anforderungshaltung gegenüber allen anderen Akteuren in der Gesellschaft, insbesondere Politik und Staat. Und die Frage bleibt doch, Bürgerinnen und Bürger zu sein, hat ja auch eine Eigenverantwortung, die es mitbringt, ja. Wir beschäftigen uns viel mit der Frage von Führungspositionen, aber die Eigenverantwortung liegt ja bei jedem und jeder. Hast du da den Eindruck oder hättest du vielleicht ein paar Ideenansätze, ne, für uns hier, wie diese Eigenverantwortung, wie die zurückkommen kann, ja? Oder wo siehst du die bereits, ja? Wir wollen ja auch mal ein bisschen zeigen, wo gibt's die, ne? In den vielleicht auch ländlichen Räumen, wo gibt's die in der dritten Generation oder älter oder jünger?
Ja, also vielleicht zwei Sachen, ne? Zu Eigenverantwortung gehört ja auch, dass ich mich als wirksam erlebe und dass ich auch mich zeige, ne? Also dass ich sozusagen in Aktion trete, und in Aktion treten heißt ja auch, ich muss mich irgendwie zeigen, ich muss mich sichtbar machen. Und da vielleicht auch nochmal so dieses, was ich oft erlebe, dass es im Osten eine große Unsicherheit und Angst einhergeht mit sich zeigen, sich sichtbar machen. Da kann man jetzt auch wieder natürlich mit Vergangenem irgendwie argumentieren, warum das vielleicht Angst macht, sich zu zeigen und irgendwie loszulegen. Vielleicht so ein Take, den ich da dran habe, ist, dass ich dass es natürlich, also dass ich glaube, da immer noch auch so eine große Orientierungslosigkeit teilweise ist. Wo, wie kann ich denn? Also wie kann ich denn jetzt wirksam werden? Wo kann ich wirksam werden? Wo kann ich mich einbringen? Und ne, und gleichzeitig natürlich auch vielleicht das, wo habe ich denn überhaupt Ressourcen? Also wo habe ich genug Kraft jetzt sozusagen irgendwie mich einzubringen, um was zu verändern, ne? Und ja, das ist so ein Strang, ne? Diese Transformationsfatigue oder dieses, wir sind eigentlich so erschöpft, aber es ist eben nur ein Strang, ne? Es ist jetzt nicht eine komplette Erklärung, aber die muss man da, glaube ich, schon mit einberechnen, wenn es darum geht, irgendwie wirksam zu werden, dass viele Leute wirklich jetzt viel Zeit ihres Lebens verbraucht haben, um überhaupt wieder in ihre Kraft zu kommen, in ihre Wirksamkeit, um sich was aufzubauen, um sozusagen die Schäfchen ins Trockene zu kriegen und da jetzt natürlich sozusagen wieder jetzt wieder voranzutreiben und nochmal loszulegen und sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, ist ein Riesending. Und also ist auch in Westdeutschland ein Riesending, weil das einfach viel Zeit und Kraft kostet. Und ich glaube aber auch, es braucht so Räume, bevor überhaupt gewählt werden kann, braucht es Räume, wo Menschen zusammenkommen und irgendwie miteinander Meinungsbildung betreiben und miteinander ja Sachen besprechen, lernen auf eine gute Art und Weise. Und da sehe ich schon, dass viel in Ostdeutschland passiert, also dass sozusagen diese Räume gefüllt werden, wo Angebote sind für BürgerInnen, erstmal überhaupt mal wieder in so Kraft zu kommen, Verarbeitungsräume entstehen, damit dann überhaupt Wirksamkeit entstehen kann. Weil ich glaube, es braucht halt bei vielen diesen Schritt davor. Vielleicht nicht so sehr bei unserer Generation, Janet, ne, der Wendekinder, die irgendwie ganz früh schon Selbstwirksamkeit erfahren haben und deswegen ja auch die Möglichkeit irgendwie, jetzt gehe ich woanders hin in eine andere Stadt und mache ein ganz anderes Leben als vielleicht meine Familie, weil ich kann das und ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen und ich habe Möglichkeiten.
Ich bringe es trotzdem noch nicht so ganz zusammen, was du gesagt hast. Ich kann dem jetzt als Argument folgen mit, wenn man nochmal zurückschwenkt auf das Wahlverhalten, auf einen Teil der Wählerschaft zurückfokussieren. Also weil wir ja gleichzeitig erleben, dass die AfD ja auch davon profitiert, dass sie gewissermaßen dieses besondere Ostdeutsche nochmal versucht zu kultivieren, am Leben zu erhalten und auf die eigenen Mühlen umzuleiten. Aber all das, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, ja eigentlich bei denen faktisch keine Rolle spielt. Also wir haben es mit einem Teil von Westimporten zu tun, ja, die sich da gerieren. Also Höcke, der selber jetzt nicht originär aus Ostdeutschland kommt, der das Thema bespielt. Von Selbstwirksamkeitserfahrung ist da eigentlich auch nichts zu sehen, sondern das ist sozusagen die autoritäre Versuchung. Ja, ihr delegiert es mal an uns, wir werden es schon richten, wir erzählen euch dann schon, wie es laufen soll. Also das ist das, was du gerade gesagt hast, für diejenigen, für das Bollwerk sozusagen prägend, die niemals die AfD wählen würden? Oder sind einige dann trotzdem geneigt, genau diese Erwartung bei der AfD abzuladen? Weil das macht ja für die Frage des Adressierens dieser Wählergruppen einen riesigen Unterschied, weil was wir zumindest über die AfD-Wähler wissen, ist, dass sie kommunikativ, politisch kommunikativ die Brücken hinter sich abgebrochen haben. Also wer entschieden hat, die AfD zu wählen, der ist ja auch für kein anderes Argument anderer Parteien oft mehr zugänglich, sondern da ist eigentlich sektiererisch das Thema abgekapselt. Das zeigt sich bei vielen im Kommunikationsverhalten. Und auch die Partei, und dieses Theorem wird gestärkt, wenn man sagt, also wir können sogar mit dem BSW reden als Union, aber mit der AfD nicht. Das macht das immer noch stärker. Also es beißt sich aus meiner Sicht mit diesem überwölbenden, aber die AfD ist doch das Hauptproblem.
Also auch das, auch wenn man mich dafür steinigt, auch das würde ich im Osten irgendwie ein bisschen differenzierter sehen, ne? Also mit ARD-Wählerschaft, die nicht bereit sind zu reden. Also das erlebe ich anders. Es gibt Räume im ländlichen Raum, wo sozusagen Menschen zusammenkommen, wo auch viele Menschen AfD wählen, ne? Und ich meine, viele von uns im Osten haben ja auch Familie und Freundeskreise und oder ne, kennen ihre Nachbarn sehr gut und die wählen AfD und trotzdem kennt man die gut und mag die und weiß, dass Menschen sozusagen die AfD wählen, trotzdem in Räumen in der Kirche sitzen oder in zusammenkommen bei Dialogformaten. Man kann das nicht so schwarz-weiß sehen, glaube ich, in Ostdeutschland, dass da kein Dialog ist. Dem würde ich ja in manchen Teilen widersprechen, ne? Da ist Möglichkeit, miteinander zu reden. Und da sitzen Menschen, denen würde man vielleicht sogar wirklich oft fragen, warum? Wie kommt es dazu? Ich kann es gar nicht verstehen, weil die alles, was sie mitbringen und ihre Historie und wie sie sonst an Sachen gehen, eigentlich sagt, hey, du bist doch, also du, wie kannst du, ne, du bist doch gar nicht typischer. Also was man sozusagen als Stereotyp von einem AfD-Wähler hat, ne?
Ich denke, vieles, Martin, werden wir ja auch in den nächsten Jahren sehen, oder? Also dadurch, dass die Parteibindung ja nicht so hoch ist in Ostdeutschland und viele das erste oder zweite Mal jetzt gewählt haben, ja, also genau diese Partei wird sich ja zeigen, was sich davon verfestigt und wo auch noch ein, ne, also wo einfach ein Spielraum ist, wo sozusagen das volatile, sozusagen der volatile Anteil unter AfD-Wählern ist. Aber was ich nochmal spannend fand, Katharina, von dir zu hören, ist eben auch zu sagen, in diesem vorpolitischen Raum, also wo überhaupt auch mal Demokratie als Prozess erfahrbar sein muss, das Streiten, ne? Und an dieses, ich gebe eine starke Meinung rein, kannst du machen, kriegst aber eine starke Meinung gegebenenfalls zurück, musst du dann noch aushalten. Also diese Demokratieprozesse, diese zu erfahren, finde ich spannend auch zu hören, dass es vielfältige Initiativen gibt, ne, von denen wir im Netzwerk auch wissen, aber das hier im Podcast auch nochmal zu sagen, die diese Räume anbieten und füllen, weil wir ja sonst einfach auch sehen, wie zivilgesellschaftliche Räume, wie jeder Jugendclub, der schließt, von rechts aufgegriffen wird und rechts bietet dann diesen Jugendclub an und rechts bietet dann das Vereinsheim haben und so weiter. Also hier auch darüber nachzudenken, wo sind diese Räume und wo wer öffnet sie, ja, und wer betreibt sie und wie kann darüber gegebenenfalls auch dieser demokratische Austauschprozess stattfinden. Liebe Katharina, wir kommen langsam ans Ende dieses spannenden Gesprächs mit dir und ich rede jetzt ein bisschen, weil ich dich darauf vorbereiten möchte, dass du unserer künftigen Gästin, unser künftigen Gast eine Frage stellen kannst. Martin ist ja so wunderbar in medias res, also sofort mit der Frage vom letzten Podcast eingestiegen. Danke, dass du dich der Schicksalswahl gestellt hast und wir würden gerne auch deine Frage hören. Was interessiert dich denn gerade, ne? Also in der Verortung September, Oktober 24, was treibt dich gerade um, vielleicht auch aus unserem Gespräch heraus, was würdest du gerne dem nachfolgenden Gast fragen?
Ja, also ne, im Moment treibt mich ja wirklich um diese Räume für Menschen mit ostdeutschen und westdeutschen Wurzeln zu öffnen, damit wir ins Gespräch kommen und vielleicht auch manche dieser Fragezeichen sich irgendwie lösen und auch mehr übereinander gelernt wird und voneinander gelernt wird und geguckt werden kann, hey, was können wir denn in Zukunft Tolles miteinander auf die Beine stellen, weil jetzt sind wir zusammen und das wäre total schön, wenn da was richtig Gutes bei rauskommen würde. Und deswegen wäre so meine Frage an den oder die nächste, je nachdem, wo wir er oder sie herkommen, was beschäftigt ihn an der jeweils anderen Herkunft und was kann er sie in Zukunft lernen über oder von der jeweils anderen Seite?
Es geht hier also auch um die innere Einheit in diesem Land. In dem Sinne, herzlichen Dank, Katharina.
Sehr 90s der Formulierung.
Danke euch.
Ja, vielen Dank. Das war Folge 14.